du doch verrückt?
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Patsch! Ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade live bei Sky. Thomas Wagner ist da.
Moin.
Timo Schmidtchen ist da.
Moin.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Erste Rubrik.
Wirklich alles über die Bayern.
Jawohl. Gewonnen haben sie. 4:0. Torverhältnis jetzt 97:25.
97 habe ich mir gemerkt.
Also,
vier fehlen noch bis zum Rekord.
Sie werden den Rekord knacken. Alles andere wäre ein Wunder.
Wirklich alles über die Bayern.
Und dann, Tomasito, darfst du entscheiden, mit welchem Thema wir anfangen. Lieber 1. FC Köln oder lieber Hannover 96 oder lieber Hamburger Sportverein oder lieber Borussia Dortmund oder...
Ich würde mit Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund, ja. Da bitte.
Ja.
Was machst du denn? Bist du noch in einem privaten Termin oder?
Das habe ich selten erlebt.
Also, unkonzentriert ist er.
Nein, die Technik hier.
Mannschaftskasse, ne?
Wäre das ja, eigentlich mal. Ja.
Ah, ja. Okay, aber der ist der Chef.
Ist wie wenn bei dir der Steuerberater anruft, aber dann ist es meistens wichtig.
Ja, dann muss ich ran. Dann müsste ich jetzt wirklich raus. Ja. Also Borussia Dortmund, gestern kam mir die Meldung.
Ja.
Ich fand's überraschend zum gestrigen Zeitpunkt, weil Kehl hat man ja noch sehr gut gelaunt am Samstagabend nach dem Topspiel auch gesehen. Mhm. War unter der Woche, glaube ich, für die Borussia sogar noch unterwegs in Champions League Reisen. Dass es dort nicht ganz harmonisch war und dass es auch schon mal geknirscht hat, das war klar. Bevor wir das jetzt gleich bewerten, sage ich, eine Entscheidung zu dem Zeitpunkt macht dann Sinn.
Ja.
Heute wurde ja auch der Nachfolger schon bekannt gegeben, ja. Nils Ole Boog von der SV Elversberg.
Da weißt du ja auch, das lief so ein bisschen parallel, anders ist es ja nicht möglich.
Genau. Was man aber auch machen muss.
Ja.
Und am Ende sage ich erstmal, mit Sebastian Kehl geht eine absolute Galionsfigur von Borussia Dortmund. 24 Jahre da, Kapitän, Meister, Champions League Finale in verschiedenen Positionen. Ich glaube, der Bruch war einfach, dass er diesen Posten wollte, den jetzt Lars Ricken hat.
Mhm.
Ich glaube auch, dass das Verhältnis Watzke und Kehl nicht mehr so gut war, wie es zu Spielerzeiten war.
Belastet, ne?
Belastet, mhm. Genau. Und zur Wahrheit gehört aber auch, er hat ein paar gute Transfers gemacht. Schlotterbeck, Meja. Es gab auch ein paar wie Kauto, zum Beispiel viel Geld bezahlt, die ihn noch nicht so gezündet haben. Es gab aber auch immer mal wieder Transfers, die er abwickeln wollte. Edson Alvarez damals 22, das wollten Terzic und Watzke nicht. Und ich glaube, am Ende ist es für beide auch jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu beenden. Borussia Dortmund stellt sich neu auf, das merkst du ja auch an den anderen Personalentscheidungen. Ja. Und Kehl wird sicherlich in der Bundesliga was finden und dann vielleicht auch in der allerersten Reihe.
Ich war ehrlicherweise total überrascht über den Zeitpunkt. Jetzt, wo man die Hintergründe kennt, bin ich vollkommen bei dir. Ist es genau richtig, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann sollte man es jetzt auch nicht über Gebühr strapazieren. Insbesondere, wo du jetzt als BVB im Grunde Planungssicherheit hast, ob du jetzt Vizemeister wirst oder nicht, aber du kommst in die Champions League. Das heißt, du weißt, was auf dich zukommt an Einnahmen und dann schon mal die Personalie zu verkünden und so ein Stück weit parallel zu fahren, um halt diese Planungen jetzt auch voranzutreiben für die kommende Saison, für mich absolut nachvollziehbar. Jetzt von außen betrachtet, und wir waren ja am Wochenende in Dortmund, wir waren am Samstag in Dortmund, es deutete nichts darauf hin. Für mich, da spreche ich glaube ich für das komplette Topspielteam, es deutete nichts darauf hin, dass da so viel Musik in der Personalie ist. Alles, was du sagst, stimmt. Es gab gewisse Dissonanzen. Ich habe am Samstag während der 90 Minuten sogar gefragt, ob sich Lothar Matthäus Sebastian Kehl beim HSV vorstellen könnte als Sportvorstand und er konnte jetzt auch nicht wirklich viel Belastbares zur Sache beitragen. Dieses Gerücht ist ja in der Welt seit einigen Wochen. Vielleicht nimmt das jetzt auch Fahrt auf. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Das müsste ja beim HSV dann auch natürlich sämtliche Gremien, aber vielleicht ist man da auch schon weiter, als es die Öffentlichkeit weiß.
Also klar, für Kehl, wenn du jetzt überlegst, wo gehst du denn jetzt hin? Du bist beim zweitgrößten deutschen Club,
ja,
warst du die Nummer 2 auf dieser Ebene.
Mhm.
Entweder du machst, also es gäbe die Bayern, die sind noch größer, das macht er aber nicht und die Bayern haben auch nicht den Bedarf gerade. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt nach Leipzig oder sowas geht. So, und dann ist noch die Frage, vielleicht wenn Krösche mal gehen würde, Eintracht Frankfurt ist vielleicht auch noch so ein Ding, aber ansonsten, der HSV als von der Strahlkraft immer noch ein Top-5-Verein in Deutschland, da die Nummer 1 zu sein, wenn sie dieses Jahr die Klasse halten und dann was aufzubauen, ich glaube, das kann für ihn auch einen Reiz haben. Und vielleicht noch eins, weil du auch gesagt hast, Wabern. Ich finde so ein bisschen die Parallele. Uli Hoeneß hat damals Pratzo und Oliver Kahn eingesetzt und war dann aber irgendwann nicht zufrieden mit ihnen. Und so habe ich bei Watzke auch ein bisschen den Eindruck mit Sebastian Kehl, dass er sich vielleicht manchmal ein bisschen mehr versprochen hat. Und am Ende hatte man immer das Gefühl, Ricken, Watzke, Kramer, sag mal Berater, und auf der anderen Seite Kehl. Nicht so offensichtlich, aber schon so zwischen den Zeilen.
Aber fandest du diesen Schritt notwendig?
Wenn du jetzt sagst...
Ich rede jetzt nicht von der emotionalen Gemengelage, sondern inhaltlich notwendig.
Notwendig nicht, aber ich kann schon die Beweggründe dahinter verstehen. Ich glaube, Lars Ricken versucht einfach so einen Paradigmenwechsel herzustellen. Auch Verträge von Julian Brandt und Süle und Özcan werden nicht verlängert. Mhm. Auf der sportlichen Ebene stellt man sich jetzt mit Bog, werden wir ja noch drüber gleich reden, sicherlich neu auf. Ich glaube, wenn du im Moment so weit hinter den Bayern herläufst, obwohl sie eine super Saison spielen, aber auch einfach gefühlt finanziell, dann musst du vielleicht nochmal einen neuen Weg einschlagen. Und ich glaube, in dieser Konstellation wäre das so nicht mehr möglich gewesen. Obwohl, ich habe dir gerade die Spiele aufgezählt. Ich finde, Kehl hat insgesamt einen guten Job gemacht.
Ja, also deshalb auch die aktuelle sportliche Situation. Die spielen eine sehr gute Bundesliga-Saison. Ja. Das ist das Meisterkurs, ne?
Ja,
unter normalen Umständen. Wenn du nicht einen drüber hast, der quasi selbst bestimmt, wer mitmachen darf im Titelrennen und wer nicht. Und vor allen Dingen über sich selbst so verfügt, wie es die Bayern im Moment tun.
Glaubt ihr denn, dass Kehl und Ricken, dass das so harmoniert hat oder bleibt dann so etwas? Der Kehl bewirbt sich auf diesen Posten, der Ricken wird von Watzke eingesetzt. Ricken übrigens, wo alle sagen, der ist auch enorm fleißig und versucht alle jeden Stein umzudrehen. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie die sich früher verstanden haben in der Kabine. Ich habe auch nie gehört, dass die Beef miteinander haben. Aber ich glaube, wenn du als Kehl denkst, das ist doch jetzt mein Schritt und dann wird einer von der Nachwuchsabteilung vor deine Nase gesetzt. Ja, das hat doch schon...
Das spielt, glaube ich, immer bei beiden im Unterbewusstsein. Aber
das spielt eher bei Kehl eine Rolle.
Genau.
Also spielt, glaube ich, eher bei Kehl eine Rolle als bei Ricken.
Genau.
Jetzt weiß ich nicht, wie sehr ist das beiderseitige Einvernehmen, beziehungsweise von wem geht das beiderseitige...
Wir haben ja noch zusammen gespielt, ne?
Von wem geht das beiderseitige Einvernehmen aus? Es fällt mir im Moment schwer, mir einen Borussia Dortmund vorzustellen ohne Sebastian Kehl, weil er einfach immer da war. Immer. Als Spieler, als Kapitän, du hast den Pokale stemmen sehen, du hast es gesagt, du hast ihn in verantwortlicher Position gesehen, auch jetzt immer bei den Heimspielen, bei den Auswärtsspielen, immer einem, mit dem du auch 3-4 Worte wechseln konntest.
Aber das war ja genau das Problem von Ricken. Er muss sein Profil schärfen und durch Kehl, du hast es gerade gesagt, er war das Gesicht von Borussia Dortmund und qua seines Amtes...
Er war ein Gesicht, ja.
Ja, genau, aber finde ich schon das medial präsenteste. Und qua seines Amtes müsste das eigentlich Ricken oder Kramer sein. Und so schafft sich Ricken dann halt auch ein bisschen mehr Präsenz. Wenn du dann mit Bog eher einen holst, der vielleicht erstmal nicht diese Stahlkraft hat, von daher...
Gut, Bog hatte ja damals zum Beispiel gesagt, er hatte ja wohl auch das Angebot von Borussia Mönchengladbach als Nummer 2 dahin zu gehen. Da hat er gesagt, nee, das macht er nicht. Aber ich meine, wenn Borussia Dortmund ruft, dann gehst du auch als Nummer 2 dahin. Ne?
Jackpot.
Ja. Der hat ja eine Bilanz in Elversberg. Also
das ist
der,
ja sensationell.
Das ist unfassbar, was der da für Spieler ausgräbt. Und vielleicht ist es so, dass Dortmund bisher immer im Segment gesucht hat, Top 15, 16 in Europa. Und jetzt kommt vielleicht ein Bog, der auch den Blick auf eine zweite Liga in Frankreich hat und Spieler entwickeln kann. Man muss natürlich bei Kehl auch sagen, du wirst immer gemessen. Wo guckst denn du gerade
hin? Ja, ich habe nur kam gerade einer rein.
Ach so, ich wollte nur sagen.
Okay. Nur so eine Besuchergruppe würde
ich
gerade.
Soll ich abbrechen?
Nein, mach weiter. Nein, jetzt war mir gerade da. Entschuldigung.
Bitte. Nein, aber Michael Zorc, der hatte natürlich eine Trefferquote als Vorgänger. Das war ja absurd, was der da geholt hat. Und ich glaube, daran ist Sebastian Kehl auch immer ein bisschen gemessen worden. Wobei, ich habe es ja gerade gesagt, ich finde, der hat viele gute Transfers. Auch die Idee von Kovac ist ja von ihm lanciert worden. Also ich finde, man kann Sebastian Kehl nicht viel vorwerfen, dass du aber trotzdem als Nummer 2 versuchst, mal einen neuen Weg zu bestreiten. Das kann ich auch von Vereinsseite verstehen.
Ja, also das ist ja so ein Versuch. Also das muss man wirklich sagen. Das, was Borussia Dortmund, was Lars Ricken jetzt macht, ist ein Versuch. Mhm. Der Versuch, diese Lücke zu schließen. Weil die müssen jetzt einfach 4-5 Power-Transfers machen, die sind nicht von der Stange, sondern die müssen in irgendeiner Form, idealerweise in positiver Form, besonders sein.
Genau.
Und die findet man nicht bei irgendeinem großen Club in der zweiten Reihe, sondern da braucht man wirklich ein Diamantenauge. Und Ole Boog hat in Elversberg es geschafft, diese Mannschaft zweimal an den Rand der ersten Fußball-Bundesliga zu führen. Letztes Jahr mit ganz viel Pech an Heidenheim gescheitert. Dieses Jahr muss man auch sehen, wo es endet. Aber überhaupt es wieder hinzubekommen, nachdem sich die Mannschaft, die Besten der Mannschaft verabschiedet haben,
und
inklusive
Trainer.
Ja. Wieder eine derart konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen, das ist schon herausragend. Und trotzdem, das ist jetzt der Zeigefinger, wir haben so einen Zeigefinger, den können wir jetzt gut einblenden. Und trotzdem hat er als Sportdirektor noch nie in dieser Flughöhe gearbeitet. Das heißt, und es gibt ja x Beispiele, wie schwierig es ist, plötzlich mit viel Geld umzugehen. Also es ist einfacher, ist auch nicht einfach, aber wenig Geld sinnvoll einzusetzen als viel Geld sinnvoll einzusetzen. Mhm. Deshalb, ich glaube, dass das ein vielversprechender Move ist, dass man ich kann den inhaltlich zu 100% nachvollziehen, aber da kommt der Finger. Also er hat in dieser Flughöhe noch nie gearbeitet.
Aber deshalb ist es vielleicht dort auch gut, dass er nicht direkt die Nummer 1 bei Borussia Dortmund wird, weil da sitzen ja um ihn jetzt noch ein paar rum. Ne? Aber die Frage ist auch, wie viel Gestaltungsfreiheit bekommt er denn eigentlich? Dann muss jetzt, wenn Lars Ricken das forciert hat, dann muss ja Boog auch seine Ideen einbringen können.
Weißt du, Borussia Dortmund kriegt keine Schnäppchen. Sondern wenn Borussia Dortmund sich für einen Spieler interessiert, wird es teuer. Mhm. Immer.
Ja.
Und das, was er in Elversberg gemacht hat, ist ja erst auf hochtalentierte Spieler zugegangen, sei es Woltemade, sei es die zwei aus Hoffenheim. Es gibt ja x Beispiele. Aber war immer zu sagen, du hast großes Talent und bei uns kannst du es ausleben. Und wir nehmen auch zwei Spiele, die nicht so gut sind, nehmen wir zur Kenntnis. Mhm. Das konntest du ja ganz einfach machen, weil in Elversberg spielst du quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, es sind jetzt mittlerweile schon 12 bis 15 da, aber da steht keiner am Zaun.
So ist es. Und es schreibt keiner bundesweit. Ja. Also es ist dann lokal oder regional, ist es ein Thema. Und es ist ja völlig zu Recht der Stolz der Region. Und ich war ja da letztes Jahr bei der Relegation. Das ist herrlich, unterhalb von zwei Tankstellen. Jeder, der mal in der Nähe ist, geht unbedingt mal hin. Das ist toll. Die Stadionwurst ist lecker. Die Geschichte ist toll. Und da passiert ganz viel. Aber das ist halt ein zartes Pflänzchen im deutschen Fußball. Und Borussia Dortmund ist ein alter Baum im deutschen Fußball.
Oh, Malta.
Wenn man in dem Bild bleiben möchte. In der Fauna.
Und so ein Transferfenster hat viele Äste.
Wow. Aber grundsätzlich, um das vielleicht nochmal, um es jetzt auch so ein bisschen einzurahmen, glaube ich, dass das ein guter Move ist und dass es der Versuch ist, von Borussia Dortmund diese Lücke zu schließen mit einem innovativen Transfer auf der Position. Genau,
aber nur noch ein letzter Satz dazu. Michael Zorc zum Beispiel hat ja auch einen Haaland aus Salzburg geholt. Ja. Da war der noch unter 10 Millionen. Der hat einen Bellingham geholt aus Birmingham. Der war der 16.
Ja, ne? Nur er hat ja trotzdem schon, genau, also schon 10 Millionen gekostet. Und Boog hat noch in seinem Leben noch keinen 10-Millionen-Transfer getätigt.
Vollkommen richtig. Aber weil du gerade gesagt hast, es geht auch darum, vollkommen richtig, Rohdiamanten zu finden. Die hat Zorc in einem übersichtlichen Bereich auch noch gefunden. Obwohl natürlich ich erwarte, dass jeder Bellingham auf dem Zettel hatte.
Ja.
So. Und wenn du dann als Sebastian Kehl, damals Edson Alvarez, der war damals auch noch nicht so, bevor der nach West Ham ging. Ja, der war bekannt, aber der war hier nicht groß gehandelt.
Nationalspieler und so dann schon.
Ja, aber wenn du dich damit nicht durchsetzen kannst, mit diesen Ideen, der war damals noch nicht im Preissegment 70 bis 100 Millionen, dann wird es natürlich auch schwer, dass du eine eigene Handschrift dahin bekommst.
Ja.
Deshalb hoffe ich, dass Ole Boog seine Ideen, wie du sagst, mit ganz anderen finanziellen Voraussetzungen jetzt auch durchführen kann.
Ja, und dann hast du ja immer noch das alte Borussia Dortmund mit Lars Ricken, mit Carsten Kramer, mit Matthias Sammer, die ja immer seit Jahren wissen, in welche Richtung dieser Verein will. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Boog den Schlüssel für die Turnhalle bekommt, sondern er wird halt stimmberechtigt, wenn es um Transfers geht.
Genau. So, und dann können wir ja vielleicht, wenn wir in Dortmund sind, können wir noch ganz
kurz über das Topspiel. Ja. Komm, dann machen wir mal schnell den Fuß der Woche.
Okay.
Finde ich gut. Super.
Ja,
toll.
Ja, klar.
Der Fuß der Woche.
Ich merke es. Nico Kovac. Ich finde, dass Nico Kovac, das war schon häufiger Thema im Rahmen der Glanzparade, ich finde, Nico Kovac kommt in der Beurteilung etwas zu schlecht weg. Jetzt kann man sagen, er hat nicht gut aufgestellt und hat es dann in der zweiten Hälfte korrigiert. Oder man sagt, er war zufrieden mit seiner Startformation gegen Augsburg. Dementsprechend hat er die gleiche Elf nochmal ins Rennen geschickt. Übrigens zum ersten Mal in der Saison in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen. Er hat dann aber gemerkt, so kommen wir den Hamburger nicht bei. Hat dann gewechselt mit Benzibaini und mit Guirassy und hat damit den Sieg quasi eingewechselt. Es war eine Stimmung in Dortmund, weil immer gesagt wurde, ja, es ist manchmal ein bisschen zäh und ein bisschen ergebnisorientiert. Das war zweite Hälfte. Ich weiß gar nicht mehr, wer Schlotterbeck hat es, glaube ich, gesagt, im Rahmen des Bayern-Spiels. Das war All-In-Fußball von Borussia Dortmund. Also das war ein echtes Erlebnis. Erste Hälfte war Abenteuer, HSV sehr stark. Zweite Hälfte gut getauscht. Ein eiskalter Benzibaini vom Punkt. Und ich glaube, Guirassy hat das Tor jetzt auch bekommen. Ne? Mhm. Zu Recht, weil war hinter der Linie. Also Kovac wechselt den Sieg ein.
Man muss sagen, Nico Kovac haben wir hier schon häufiger gelobt. Ich finde, er macht einen überragenden Job.
Ja.
Es tut mir sehr weh, dass er... Er hat ja immer noch ein großes Rothosenherz, das weiß ich von ihm. Er hat sehr gut umgestellt in der Halbzeit. Und für mich war das wirklich... Also Horror. Ich sitze in Düsseldorf in der Flughafen-Lounge, gucke die erste Hälfte und kann es selber nicht fassen, wie gut wir spielen eigentlich.
Also wir ist der HSV, genau. Für alle, die uns heute zum ersten Mal
kommen. Genau. Das gehört ja dann auch dazu, dass das nicht funktioniert hat, weil der HSV es exzellent gemacht hat mit Balleroberungen und mit dem Umschalten-Momenten. Ja. Ne? Und dann steigst du in den Flieger ein und denkst, okay, wenn du dann landest und die ersten WhatsAppen da sind und dann siehst du 3-2, war echt bitter, muss ich sagen. Es war natürlich ein hochverdienter Sieg in der zweiten Hälfte, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich finde, aus HSV-Sicht, wenn du Mikkel Prancis siehst, wie er das erste Tor vorbereitet, ist super, wie er den Elfmeter und diesen Einwurf, das ist dann halt auch Mikkel Prancis.
Ja.
Und eins möchte ich
also würdest du so weit gehen und sagen, Mikkel Prancis bleibt halt auch einfach Mikkel Prancis.
Nee, was mir wirklich am Herzen ein bisschen liegt.
Und das, du weißt, was ich meine, ja, ne?
Ja. Benno.
Und Benno Schmitz hat auch dieselbe Position. Ja, ja, aber was mir ein bisschen am Herzen liegt und was ich echt überhaupt nicht verstehen kann, also dass es da teilweise eine Kritik unter aller Kanone an Merlin Polzin gab.
Ja.
Du weißt, dass ich Merlin Polzins Arbeit super finde. Es gibt auch mal Sachen, Personalie Klatzel, warum der so wenig gespielt hat, bin ich vielleicht auch anderer Meinung. Aber du führst als HSV 2-0, du gehst in die Kabine, sitzt in diesem Stadion und denkst, ey, wir sind 2-0 vorne, wir können hier vielleicht gewinnen. Mhm. Es ist doch logisch, was dann passiert, dass du auch als Mannschaft vielleicht nicht mehr ganz so mutig nach vorne spielst, weil Dortmund umstellt, weil die einen Druck entwickeln. Trotzdem hältst du es bis zur 73. Minute und dann wird jetzt fabuliert, ja, wie kann man denn den Viara rausnehmen? Zur Wahrheit gehört übrigens auch, der hat nach vorne auch nicht mehr viel hinbekommen. Wir sind ja gar nicht mehr aus dem Strafraum rausgekommen. Und die Idee,
wir meint den HSV für okay, alle, falls die man uns das erste Mal dabei gucken, ist.
Ja. Also der HSV.
Ja.
Und dass du hoffst, dass ein Downs vielleicht vorne nochmal mit frischer Luft Bälle halten kann, so, das kann ich alles nachvollziehen. Also Leute, worüber reden wir denn hier? 30 Punkte nach 27 Spielen.
Völlig in Ordnung.
Hätte jeder unterschrieben, 100%. Dass nicht jeder Wechsel passt. Das kann auch mal sein. Aber das ist wirklich boden- und bewusstlos, was da teilweise dann auch von Fans über Merlin Polzin gesagt wird.
Ja, finde ich auch. Also ich würde auch die erste Hälfte in den Vordergrund stellen aus Hamburger Sicht.
Die war sensationell.
Das war wirklich sensationell. Ja. Gegner ausgeguckt, Note 1.
Genau. So. Da waren Kollegen, wenn ich das nur sagen darf, Dortmunder Kollegen, die haben mir geschrieben, das ist ja Wahnsinn, wie der HSV da auftritt.
Ja.
Ne?
Und dann musst du in der zweiten Hälfte einfach anerkennen, dass du auch noch bei Borussia Dortmund spielst.
Ja.
Also du spielst auch noch in diesem Stadion.
Ja.
Und ein 2-0, du hast gesagt, ist halt auch extrem gefährlich, weil es ist ein Tor und dann spielst du aber komplett gegen diese
alles Stadion. Angezündet im
dann,
Stadion.
So, und genau so war's.
Ja.
Und genau so war's. Und dann muss man auch demütig genug, und wir haben, oder gerade ich habe das häufig genug im Rahmen des Hamburger Sportvereins gesagt, was ihnen sehr gut zu Gesicht steht, ist diese neue Demut, diese Zurückhaltung, nicht nach jedem Sieg von Europa zu sprechen. So, die Uhr ist weg und das ist alles, all das tut denen gut, weil sie 7 Jahre zweite Liga kriegst du nicht so schnell raus. Und davor waren es auch einfach 4 Jahre Abstiegskampf. Also das war 11 Jahre Darben, kriegst du nicht raus aus so einem Club so schnell. Und ich habe das Gefühl, dass der Verein, und es wird mir ja auch im Verein von überall bestätigt, dass sie sich mittlerweile klar committed haben, in dem klaren Bewusstsein sind, es geht in diesen ersten ein, zwei, ja, vielleicht natürlich. Drei Jahren um nichts anderes als die Klasse zu halten. Und dann musst du so ein Spiel auch mal abhaken und musst sagen, naja, jetzt haben wir in Dortmund 3-2 verloren, es ist jetzt nicht viel passiert.
Nein.
Weil mit ein bisschen Glück nehmen wir da einen Punkt mit. Und der Punkt geht nicht dadurch flöten, dass Vieira und wer war der andere? Balde und Downs sind reingekommen.
Für Otele.
Für Otele und Vieira. Ja, also dieser Wechsel kostet sie nichts.
Nein, darum geht es mir ja auch. Natürlich habe ich mich auch geärgert. Das wäre ein Bonuspunkt gewesen. Ja. Stell dir mal vor, du gewinnst in Dortmund. Aber zu denken, dass du bei der besten Rückrundenmannschaft, die sind besser in der Rückrunde als Bayern München, dass du da einfach mal ein 2-0, ja, wir führen doch 2-0. Dann habe ich Leute gehört, die haben gesagt, wir müssen ja eigentlich 4-0 führen in der Halbzeit. Ich gesagt, habt aber schon gesehen, dass Dortmund auch noch einen Elfmeter verschossen hat und einen Lattentreffer. Und Heuer Fernandes, der übrigens sensationell
überragend
gehalten hat. Der spielt ja eine bombastische Saison. Also ich will auch nicht sagen, dass es keine Möglichkeit gegeben hätte, da was zu holen. Und ich will auch nicht sagen, dass jeder Kniff von Polzin immer sitzt. Aber bitte haltet mal die Kirche im Dorf. Da kommt ein Aufsteiger zur zweitbesten Mannschaft, die in der Rückrunde sogar die beste ist. Ja. Und dann denken Nölen die da rum, weil es keinen Punkt gibt. Also da fehlt mir echt das Verständnis dafür.
Ja, weil sie auch in Club intern finde ich das Handling rund um die Geschehene Stefan Kunz top. Wie sie jetzt mit Glatzl auch umgegangen sind, das ist ja fast geräuschlos. In Hamburg geht nichts geräuschlos, aber der gibt ein Interview, das war nicht genehmigt, dann wird da intern gesprochen. Polzin wird danach gefragt. Ich finde, dass er das sauber wegmoderiert in aller Ruhe. Dann nehmen sie ihn aus dem Kader raus. Kurzfristig jetzt ist er dann ab dem nächsten Spiel ist er wieder mit dabei. Aber es knallt nicht an allen Ecken und Enden, sondern es wird halt so, das machen wir jetzt auch so.
Dompe haben
sie gut moderiert.
Und ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn Glatzel jetzt vielleicht eine Chance gegen Augsburg bekommen würde und würde das gar nicht ausschließen. Ja. Er ist jetzt wieder dabei. Das ist auch ein Spiel, wo du vielleicht ein bisschen was machen kannst. Ja. Also an der Personalie entzündet sich auch viel. Ich habe auch gesagt, ich würde es mir wünschen, dass er häufiger spielt. Aber damit alles in Frage zu stellen, was Merlin Polzin überragend aufgebaut hat, das geht mir wirklich von ein paar von den Internet-Trollen, das geht mir echt zu weit, muss ich sagen.
Finde ich auch. Haben wir Reaktionen aus dem Netz, die sich mit dem Hamburger Sportverein oder mit Borussia Dortmund oder mit Burg oder geht es in irgendwelche andere
Technik, irgendwas ist irgendwie gerade, ne?
Du jetzt, kannst auch wieder Musik spielen.
Jetzt also. Haben wir es, glaube ich.
Oh, haben wir was?
Ja, guck mal, es gibt...
Oh,
das ist
alles...
Es war, früher alles war schlecht. Alles besser, ne?
Ja, naja, jetzt. Vielleicht machen wir jetzt wieder hier mit Lagerfeuer und so.
Ist hängen geblieben. Es ist, naja, also ich sehe hier schon neue. Ich kann euch ja, aber ich hatte ja auch Lesen in der Schule damals.
Ja, sag mal.
Also, was gucken wir uns denn mal an? Schauen wir mal. Also natürlich viel Lob. Viele Leute erwarten noch, dass Thomas Wagner was nicht zu wir sagt, sondern zu die, also Bayern München. Ja. Hast du ja schon gefühlt gemacht.
Ich finde, dass die
Bayern... Nein,
wir haben alles gesagt.
Also finde ich eine überragende Saison.
Ja. Hot Take.
Die Diskrepanz zwischen den zwei Halbzeiten wurde schon von euch angesprochen. Das wollten auch noch mal ein paar Leute wissen.
Ich meine,
15-0 Torschütze.
Es war eine sensationelle Stimmung. Das muss man wirklich sagen. Ja. Weil, also bedenkt man, die
kommt
einen
der
HSV
nach Dortmund,
die einen sind so gut wie gerettet. Ne? Ja. Die anderen sind so gut wie in der Champions League.
So gut wie gerettet.
Sind auch so gut wie Zweiter. Also auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Also da ist keine Krise und das Wasser steigt nicht und es brennt nicht lichterloh und weiß ich nicht. Sag mir noch eine Plattitüde. So, dann kommen da 81.000 hin und machen einen Rabatz. Auch die Hamburger, tolle Choreo und dann Pyro links, rechts, es flog und dampfte und
das ist einfach brannte. Zwei geile Traditionsclubs. So. Oh, ja.
Timo, mach weiter gerne.
Was machen wir?
Ich suche das Internet.
Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz über Eintracht Frankfurt reden. Ne? Machen wir nicht. Hör mal auf. Nee, weil Köln anfangen macht jetzt keinen Sinn.
Das macht jetzt keinen Sinn. Dafür ist das Thema zu groß. Also mach Eintracht Frankfurt.
Nein, ich bin wirklich...
Okay, dann macht ihr jetzt hier die Themen. Ich wollte Marokko reden. Nee, das können wir hinten raus machen.
Ja, das können wir hinten raus machen.
Okay, gerne. Rede doch über Frankfurt. Ich repariere das Internet in der Zeit.
Nein, ich glaube, dass zwei Trainer, die in anderen Würden sind, im Moment ein Problem haben. Das ist Yülmen in Leverkusen. Ich glaube, ganz ehrlich, dass Simon Rolfes im Moment davor zurückschreckt, einen zweiten Trainer in dieser Saison zu entlassen. Für mein Gefühl geht es nur weiter mit ihm, wenn er den Pokal gewinnt. Ich glaube, dass es wirklich... Weil da spielerisch im Moment so viel im Argen hängt, ist meine Meinung. Und das Zweite.
Darf ich kurz einhaken mit Leverkusen?
Ja.
ich habe so das Gefühl, ne, das alte Leverkusen ist zurück. Hoch veranlagt, aber zwischendurch immer mal wieder Blockade.
Kann sein, aber sie kriegen im Moment, das alte Leverkusen hat ja trotzdem Gala-Leistungen spielerisch hingelegt. Und ja, im Moment ist das ganz biederer Durchschnitt, was die spielen. Und das gefällt denen nicht, weil die haben natürlich Blut geleckt von diesem wahnsinnig fantastischen Jahr.
Ja.
Wollen eigentlich wieder eine Mannschaft aufbauen.
Ja, ich weiß schon. Aber das war doch dann immer, da hatten sie so eine Phase Hinspiele Arsenal, top.
Ja, aber das Rückspiel war ja jetzt auch nicht katastrophal.
Nein, es war nicht katastrophal. Ja. Also sie haben halt einfach gegen die bessere Mannschaft verloren. Genau. Und dann zwischendurch so Leistungen, die Fragen aufwerfen.
Jetzt Mainz 1-1 halt, zu Hause, in Heidenheim Fürste.
Ich will jetzt Heidenheim auch nicht schmälern. Ne? Ich finde Heidenheim top.
Aber du kannst auch 2 Punkte an die Champions-League-Plätze ranspringen als Leverkusen.
Absolut, ja, absolut. Also du solltest schon den Ehrgeiz haben als eine Mannschaft, die in die Champions League will,
ja,
bei einem so gut wie abgestiegenen Club 3 Punkte zu holen.
Genau.
Also den Ehrgeiz solltest du haben.
Genau, so, und jetzt wollte ich, weil ich auf die Uhr gucke.
Ja.
Und das Zweite ist, weil wir über den Frankfurter Trainer Riera gesprochen haben, finde ich persönlich, wir haben ja gedacht, entweder geht das durch die Decke oder das gibt eine Vollbruchlandung. Aber die spielen ja einfach ganz biederen, langweiligen Fußball. Ich bin zu Hause 1-2 gegen Heidenheim, wo Eintracht-Fans mir gesagt haben, sie sind in Minute 23 eingeschlafen. Und dann diese rätselhaften Auftritte danach.
Ja.
Ne? Also es wäre ein Wunder, wenn wir hier gewinnen wegen der Statistik. Mhm. Wir haben in jedem Spiel mehr Chancen, außer bei den Bayern. Das stimmt übrigens nicht.
Mhm.
Dann rückt er von der Mannschaft schon ab. Wir spielen kein Tempo. Die Spieler erfahren am Spieltagszettel, ob sie dabei sind oder nicht. Mhm. Also ich finde nicht, dass Mario Götze seit einem Jahr die Sterne vom Himmel spielt. Aber ich glaube schon, dass er verdient hätte ein persönliches Gespräch. Du bist nicht dabei. Also das haben die sich, glaube ich, anders vorgestellt, als sie Topmüller entlassen haben. Weil Eintracht ist ja eigentlich immer Rock'n'Roll-Fußball.
Mhm.
Und das ist irgendwie so Mollmusik an Allerheiligen.
Es rockt nicht und es rollt nicht im Moment. Nee.
Die Pressekonferenzen rocken und rollen, aber auf dem Rasen halt noch nicht.
Ne? Ja, genau. Das finde ich, das mal überlegen, was da am Ende der Saison passiert.
Ja, es ist halt auch wirklich rhetorisch, ist das super hoch angeflogen.
Ja,
also das hatte Mourinho-Züge.
Die Haie haben Blut gerochen.
Und dann weißt du, also dann muss es auch gut gehen.
Genau.
Und gut geht's im Moment nicht.
Nee.
So ehrlich muss man sein. Auch wenn der 7. Platz dann.
Aber nur noch ein Punkt für Freiburg, ne, jetzt.
Ja.
Mhm. Mainz reden wir nach der Pause, ne, oder?
Also heute machen wir so, wie du willst.
Nee, sag mal Mainz. Rede drei Worte über Mainz.
Ich war ja für unseren befreundeten Sender.
Für welchen denn, der 15?
War am Donnerstag. Boah, ist böse.
Ist denn heute mit dir? Warum bist du so krawallig?
Weil das Netz nicht klappt.
Genau.
On off.
Gegen Sigmar Ulmitz habe ich moderiert und es war echt eine fantastische Atmosphäre. Urs Fischer hat gesagt, der größte Tag der Vereinshistorie.
Ja.
Ja. Und das ist ja schon ein großes Wort, unter die letzten 8 einzuziehen. Jetzt kommt Straßburg, geiles Duell.
Ja, finde ich auch.
Und,
ist ja fast ein Nachbarschaftsduell.
Ja, ja.
So weit ist es nicht.
Aber man muss wirklich festhalten, du holst Urs Fischer und alle sagen, okay, mit Urs Fischer, das wird schon gut gehen.
Ja.
Und die spielen keinen Champagnerfußball.
Ja.
Aber die Abläufe, wie der das reinbekommt, das ist einfach sensationell.
Ja.
Und die gewinnen gestern gegen Eintracht Frankfurt, obwohl sie 3 Tage vorher das Spiel hatte.
Ja.
Nebel läuft mehr als alle anderen. Der ist übrigens wieder da.
Ja.
Top-Spieler. Jetzt geht er so ein bisschen in die Amiri-Rolle rein. Habe ich größten Respekt vor dem, was die da spielen. Kein Champagner-Fußball, aber das wird ganz klar zur Rettung reichen.
Aber das ist Urs Fischer-Fußball.
Ja.
Und bei Union war es genau dasselbe.
Selbst in Basel hat er damals
Wenn du zweifelst, ne? Wenn du gegen Urs Fischer-Teams zweifelst, mahnen die dich kaputt.
Ja.
Und genau so war es. Und das geht auch noch 90+3 oder 90+7 oder 90+8. Solange Licht brennt, sind die wach.
Ja. Und wir hatten es im Rahmen dieser Sendung auch schon besprochen, dass wir gesagt haben, vielleicht ist diese Amiri-Verletzung die Chance für Nebel, sich mal wieder ein bisschen in den Fokus zu spielen.
Ja.
Gut
funktioniert. Ne?
Das ist also allergrößten Respekt vor Mainz. Die werden die Klasse halten, wobei das haben wir schon gesagt. Das haben wir schon gesagt, als er übernommen hat, weil da war es im Grunde schon klar.
Ja.
Und das kann, ne, vielleicht Hottech, aber das kann in der Conference League.
Richtig.
Das kann echt weit gehen.
Klar.
Finale ist in Leipzig und Mainz musst du erstmal schlagen.
Straßburg, Rayo Vallecano und dann im Finale gegen die Fiorentina. Und die haben eine Finalallergie und damit holt Mainz den ersten internationalen Titel.
Batsch.
Schnitt.
So geht die Rechnung. So geht die Rechnung. Ja, naja.
So also,
und es würde sich auch keiner wundern.
Nein.
Also die halten die Klasse mit Pauken und Trompeten und gewinnen die Conference League.
Ja.
FSV Mainz 05.
Top. Auch Gratulation nur bei der, by the way, auch an Freiburg, also 5-1 gegen Genk, das war schon.
Beide erstmals im Viertelfinale.
Ja. Und die haben das, und die feiern das beide hart, ne? Ja,
absolut.
Zu Recht.
Und die haben jetzt Celta de Vigo und hätten dann Betis oder, was haben wir, Prager, glaube ich. Ja?
Ja.
Also wäre auch nicht unmöglich, das Finale zu erreichen.
Und stehen im Halbfinale im Pokal.
Stuttgart leider ausgeschieden. Mhm. Aber dafür mal kurz in Augsburg.
Rasiert. Und mit 6 Mann bei der Nationalmannschaft. Jetzt haben ausgeglichen gegen die Bayern.
Dann haben wir jetzt aber, eigentlich alle Themen durch.
Aber die Nationalmannschaft ist gleich noch großes Thema. Wir reden noch über den ersten Fußballclub Köln. Wir haben den Wagner der Woche, den Schmidtchen der Woche.
Hannover.
Und wir haben noch Videotext. Und noch Hannover.
Und Marokko.
Heidenai. Und Marokko ja. Auch noch. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf. Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und was wir noch vergessen haben, Lothar Matthäus ist 65 geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Haben wir natürlich schon alle privat gemacht. Aber
da war was los. Im Signal Iduna Park. Gab es noch ein Ständchen, bis sie gemerkt haben, warte, halt mal kurz, der Lothar hat mal bei den Bayern gespielt. Ja? Hatte eine Zeit bei den Bayern. Und dann haben plötzlich ein paar gepfiffen und dann verlor sich das so. Boah. Das war so, dann wurde quasi Happy Birthday to you gepfiffen.
Gut.
So. 1. FC Köln.
Ja.
Brennpunkt 1. FC Köln.
Brennpunkt Geisbockheim.
Lukas Kwasniok ist nach einem 3:3 in einem feurigen, ja, wilden Derby.
Fantastisches Fußballspiel.
Fantastisches Fußballspiel freigestellt worden. Ich finde, das ist eigentlich nicht der Zeitpunkt, um einen Trainer zu entlassen. Sie lagen zurück, sie lagen vorne, sie lagen wieder zurück, dann wieder ausgeglichen und dann in Unterzahl ins Clubhaus gekommen. Die letzten, weiß ich nicht, 10-12 Minuten. Also der Punkt ist völlig okay. Das Problem bei Lukas Kwasniok war, jedes einzelne Fußballspiel, was sie nicht gewonnen haben, konnte man isoliert betrachtet erklären. Was zu wenig war, ist, dass es über eine Strecke von 18 Bundesligaspielen nur 2 Siege gab. Ich glaube insgesamt 12.11 oder 12 Punkte. Das ist zu wenig und das führt dann schlussendlich in die Entlassung. Es hat immer ein Puzzleteilchen gefehlt und es war immer ein anderes. Es war mal eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung, mal kurzfristige Ausfälle in der Defensive. Du hast nie das Gefühl gehabt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Du hast nie das Gefühl gehabt, die fliegen aus der Kurve. Sie haben die Konkurrenzfähigkeit mehrfach nachgewiesen, aber am Ende haben sie zu wenig Spiele gewonnen. Und damit hatte Lukas Kwasniok, und das nicht erst seit Samstag, die schlechteren Argumente.
Boah, ganz vielschichtiges Problem. Ja. Ich glaube, das hat es für Thomas Kessler nicht einfach gemacht. Also diese Leistung am Samstag war nicht die eines Absteigers. Und normalerweise sagst du nach so einem Spiel auch nicht, ich entlasse den Trainer. Ja. Weil wie du richtig sagst, egal was gesagt wird, der hat die Kabine nicht mehr bei sich gehabt. Diese Mannschaft ist für den Club und für sich selber und für den Trainer am Samstag auch marschiert. Und ja, das kann keiner anders sagen, der das Spiel gesehen hat.
Ja.
Ich fand übrigens auch die Pressekonferenz nach dem Spiel, das war fast die stärkste von Lukas Kwasniok. Ich glaube, in dem Moment ist ihm selber erst bewusst geworden, hey, das wird gerade für mich hier verdammt eng.
Ja.
Weil, und das ist nicht von der Hand zu weisen, er hat sich seit dem 4-1 Hinspiel-Sieg gegen den HSV, da waren sie auf Platz 7 oder sowas, dann kamen die 18 Spiele, hat er sich so viele Baustellen aufgemacht nebenher, dass komischerweise, und ich lebe in dieser Stadt, trotz des anfänglichen sportlichen Erfolges viele gegen ihn als Trainer waren.
Ja.
So, das ist dann gegipfelt in Heidenheim in diesem Plakat Kwasniok, wo man sich vielleicht auch fragen muss, ist das so intelligent von den Fans, das aufzuhängen, wo war ja noch alles in Ordnung.
Ja.
Und er hat natürlich, glaube ich, in einer gewissen Art Hybris, hat er oft versucht, Sachen taktisch zu ändern. Wir haben darüber gesprochen, wie er die Innenverteidigung in Stuttgart aufgelöst hat.
Ja.
Er hat Spieler verschoben,
ja,
er hat junge Spieler gebracht, wo du als Einzelnes immer sagen würdest, mutiger Trainer.
Ja.
Aber vielleicht war es dann irgendwann zu viel.
Zu früh gewechselt, zu lang gewartet, wieder zu früh
und
gewechselt.
Und irgendwie auch eine gewisse Tragik, dass dann Kraus bricht ihn beim Warmmachen weg,
ja,
dann kommt der junge Neumann, guter Junge, aber merkst du in der ersten Minute, ist irgendwie, schätzt den Ball falsch ein. Schlimmer kannst du ja gar nicht in so ein Derby reinkommen. gewonnen oder Niang letzte Woche in Hamburg, vielleicht dann auch ein bisschen überschätzt. So, und dass er den Glauben selber hatte, das zu schaffen, er hat das ja in Jena mal geschafft mit 6-7 aus 7 Spielen, die waren 7 Punkte zurück, das glaube ich ihm. Ich kann aber auch irgendwo verstehen, wenn du als sportlich Verantwortlicher sagst, so, wir sprechen von Woche zu Woche, aber wir gewinnen einfach kein Spiel.
Genau.
Und das Polster ist komplett weg und aufgebraucht.
Und du hast jetzt 2 Mannschaften gehabt mit Hamburg und Gladbach,
und die auf Augenhöhe vermeintlich sind, genau.
So, da musst du, von den beiden musst du zumindest 1 gewinnen.
Genau, das wäre ja auch die interne Vorgabe gewesen, die es wohl so angeblich gab, so die Benchmark, 4 Punkte aus den 3 Spielen mit Dortmund. Ja. Und am Ende muss man sagen, ist es auch ein Stück weit fast, also tragisch würde ich im Fußball nie sagen, aber es ist für Kwasniok selber schon traurig eigentlich, aber der Vergleich mit dem SC Freiburg, der hinkt übrigens. In Freiburg ist auch abgestiegen damals. Du kannst in Köln nicht sagen, wir steigen ab und dann steigen wir eben wieder auf.
Nein, das ist ja Käse. Das ist absoluter Käse. Nein.
So, und jetzt ist die Frage, wie bewerten wir diese Nachfolgeregelung?
Ja, ich mach mal mit Bleistift ein Fragezeichen hin. Also es ist der Co-Trainer, der übernimmt. Armin Reutershahn wird assistieren. Das macht total Sinn. Junger Trainer, absoluter Novize, zumal in der Fußball-Bundesliga, dem einen Erfahrenen an die Seite zu stellen, der das auch so ein bisschen möglicherweise regulieren kann. Ich finde immer, dass in so einem Trainerstab, wenn du ein Problem ausmachst, dass in diesem Trainerstab letztlich alle so ein Stück weit mit verantwortlich sind. Ganz also genau. Oder zumindest Verantwortung tragen. Da kann sich keiner wirklich von frei machen. Weil du fragst dich, welche Idee soll er jetzt mit einbringen, die er nicht schon vorher hätte einbringen können. Also ich will dem Wagner überhaupt nichts. Ne? Ja. Wagner sind mir grundsätzlich sehr sympathisch. aber das hinterlässt mich mit so einem kleinen Fragezeichen. Und dann sage ich, wenn das die ideale Lösung ist, dann frage ich mich, also warum sind sie nicht schon vorher drauf gekommen? Ich weiß um die, und du hast es ja auch nochmal angesprochen, dass es wahnsinnig schwer war für Kessler, eine Entscheidung zu treffen. Weil du ja immer wieder gedacht, na, wir haben nicht schlecht gespielt, na, wir haben gut gespielt, na, es war der Schiedsrichter, na, es war in dem Fall der gute Gegner, es war eine unglückliche Auswechslung. Aber in der Summe musst du die Entscheidung treffen. Wenn sie jetzt aber der Co-Trainer wird, glaube ich, das hätte man ja in der Tat, also wenn man von dem Co-Trainer so überzeugt ist, was ich nicht beurteilen kann, weil ich ihn nicht kenne persönlich, also dann hätte man es auch vor 3 Wochen schon machen können.
Das ist ja genau die Frage. Ich bin genau bei dir. Kann man einen Co-Trainer aus der Verantwortung rausholen, der die ganze Zeit dabei war? Es gibt Beispiele, da hat das funktioniert. Kovac und Flick damals. Allerdings war das im September oder im Oktober. Die haben relativ, also auf jeden Fall noch vor der Winterpause haben die gewechselt.
Ja.
Polzin für Baumgart ist auch gut gegangen. Allerdings war das auch irgendwann Oktober, November. Also dann, wenn auch der neue Trainer dann noch eine, oder der Co-Trainer eine Vorbereitung hat. Ne? Ja. Und das waren ja eher so, also Polzin war zum Beispiel als junger Trainer im Trainerstab. Angeblich hat man ja René Wagner verpflichtet, mit der Maßgabe auch, weil man ihm zutraut, irgendwann Cheftrainer zu werden. Wenn das hier irgendwann
Seit wann war, ist der beim FC?
Der war unter Baumgart da, dann war er mit Baumgart weg und ist jetzt zur neuen Sommer, Saison wieder dahin gekommen. Mit der Maßgabe aber ganz klar, der hat Cheftrainerpotenzial. Und das finde ich relativ schwierig, weil da stellt sich mir die Frage, du hast einen ehrgeizigen Mann, der irgendwann in der Bundesliga trainieren will, du hast einen Trainer, ein Hochsicherheitsrisiko auf der Bank, mit geilen Ansätzen, weil fußballerisch ist Kwasniok ja ein geiler Trainer. Ja. Die beiden zusammen, guckt der Co-Trainer nicht vielleicht auch drauf, könnte ich irgendwann, ich will, wie bei dir, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde die Entscheidung schon ein Stück weit, kurios ist zu viel gesagt, aber ich finde, sie hat auch ein Stück weit Risiko. Und ich bin eigentlich eher erstaunt. Ich glaube, sie haben deshalb sich gescheut, einen Feuerwehrmann wie Friedhelm Funkel zu holen, weil Kessler nicht im Sommer schon wieder einen kompletten Neuanfang machen will. Ich glaube, er hofft, dass das jetzt funktioniert und dass er dann einen Trainer hat, der eine ähnliche Ausrichtung wie Kwasniok hat. Das würde dafür sprechen.
Und sich gleichzeitig diese Feuerwehrmann-Option noch erhalten möchte.
Genau.
Weil im Grunde, letzter Spieltag spielen die in München. Da kannst du haken. Aber die 6 Spiele, die dann noch ausstehen, die 18 Punkte, dann guckst du dir das ein, zweimal an, siehst du einen Fortschritt oder siehst du keinen und dann kannst du ja letztlich die Feuerwehrmann-Option kannst du ja immer noch ziehen.
Du hast jetzt Frankfurt und Werder. So, und da muss was dabei rausspringen.
Ja, Werder ist 6 Punkte.
Genau, und dann sonst kann es sein, dass es vielleicht nochmal einen Wechsel gibt.
Und man muss ja wirklich dazu sagen, ich finde, also der 1. FC Köln, ne, muss nicht absteigen.
Mit der Mannschaft nicht.
So, finde ich. Also die Erstligatauglichkeit ist mehrfach nachgewiesen. Die ist in jetzt 27 Spielen jeweils nachgewiesen. Und ja, das macht Hoffnung einerseits, aber andererseits...
In drei Wochen oder in vier Wochen Spiel auf St. Pauli.
Ja, also Werder die beiden 6, machen. St. Pauli 6 Punkte, mhm. Spiel.
Was sagst du denn zu der Co-Trainer-Thematik, lieber Timo?
Ich bin da bei euch. Ich finde es auch immer komisch, wenn ein Co-Trainer... gerade in dieser Form des Schattentrainers, darüber habt ihr ja gesprochen, wenn die dann übernehmen. Man hat ja gehört, dass es wirklich ein Riesentalent sein soll. Von daher.
Dass er angeblich also, auch einen sehr guten Draht
hat. Ich weiß, dass ihr große Freunde von so klassischen Feuerwehrmännern wie Friedhelm Funkel und so seid. Ich finde ja immer so einen Ansatz mit was Jüngerem, was Neun in der Liga finde ich eigentlich sehr gut, aber müssen wir schauen.
Aber das habe ich ja gerade gesagt. Wenn das klappt mit genau. Wagner, muss er im Sommer auch nicht wieder einen neuen Trainer suchen, sondern das ist einer, absolut, der dann dieselbe Ausrichtung. Genau.
Aber in der jetzigen Situation ist es nicht ohne Risiko.
Natürlich.
Und Kwasniok war bei allem Respekt auch nicht ohne Risiko.
Genau.
Du wusstest um die Vorgeschichte, du wusstest um seine Expertise als Trainer. Mhm. Aber du wusstest auch, das ist zum ersten Mal Fußball-Bundesliga. Und es ist der erste FC Köln mit bundesweiter Strahlkraft. Da sagst du nicht einfach mal sowas. Da sagst du nicht einfach einen Satz, der dann irgendwie versickert und ja, es hat ihn keiner so richtig gehört. Sondern da sind Sätze Schlagzeilen.
Ja, aber das ist am Medienstandort so. Punkt.
Genau. Und das hat Lukas Kwasniok, finde ich, auch einfach ein Stück weit unterschätzt. Also da hat ihm... Das ist ein erfahrener Mann, aber eben nicht auf der Position. Da hat ihm wirklich ein Stück weit die Erfahrung gefehlt.
So, du hast eben gesagt, Werder sei ein 6-Punkte-Spiel. Werder kann 6-Punkte-Spiele, hat Wolfsburg geschlagen. Ja. Dazu noch gerne kurz eure Einschätzung.
Ich habe Clemens Fritz gestern gesehen, der gesagt hat, er hatte Puls und es war kein gutes Spiel. Aber man muss sagen, mit 10 verletzten oder gesperrten Spielern hat Werder das Spiel gezogen. Mein Respekt an Mio Backhaus, der ein ähnliches Spiel in St. Pauli verloren hat vor 4 Wochen und dieses Spiel in Wolfsburg jetzt gewonnen hat. Da habe ich dann riesen Respekt vor dieser nervlichen Stabilität, die er hat. Und was man auch sagen kann, die 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Das, was ja viele angezweifelt haben. Ich glaube, Daniel Thun, mal so ein bisschen mich erkundigt, der kommt gut in der Mannschaft an. Ja. Der hat eine gute Ansprache. Ja. Ich glaube, das war für Werder ein Big Point auf dem Weg zur Rettung.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich möchte mich der Meinung meines Vorredners anschließen. Ja, aber ich habe eh gesagt, dass es Werder schafft. Deshalb habe ich nichts Neues. Keine neuen Erkenntnisse. Nächstes Thema, was noch? Wolfsburg wird eng. Ich meine, Dieter Hecking, wir haben gesagt, wenn einer, dann Dieter Hecking. Aber es sieht nicht danach aus.
Nicht viel Leben in der Truppe.
Ja, vor allen Dingen, die haben auch noch die Bayern. Ich bin jetzt in Leverkusen. Ich habe gesagt, Leverkusen ist jetzt auch nicht so stabil. Aber da ist ja wirklich das Ding, es sind auch nur noch 7 Spiele. Ja. Und du spielst am letzten Spieltag, hast du das Spiel am Millerntor. Ja. Das ist natürlich jetzt auch... Ja, und man kann jetzt nicht sagen, dass sie jetzt das abgeschenkt haben. Sie haben irgendwie, aber es ist nicht so... Dass du jetzt sagst, du hast das Gefühl, der kommt und alle rufen jetzt gerade ihr Potenzial ab. Ne?
Wenn Wolfsburg absteigen würde, ne, das wäre Wahnsinn.
Also mit den finanziellen Aufwendungen.
Mit dem wirtschaftlichen Background.
Top 6 in der Bundesliga.
Ja. Unfassbar.
Ich glaube immer, für solche Vereine, hört sich blöd an, aber wäre es ein guter Schritt.
Abzusteigen?
Ja.
100%.
Also es tut einfach, nein, dann kannst du dich mal wieder
säubern. Da bin ich anderer Meinung. Die Zeiten, wo du das sagen kannst, sind vorbei. Dafür sind die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga zu groß. Das kannst du sagen, okay, die werden gut alimentiert. Okay, das nehme ich an, aber das ist ja, das erhöht ja nicht die Attraktivität des Fußballstandorts Wolfsburg, so ein Abstieg.
Ja, aber dann kannst du vielleicht auch wieder mal ein bisschen Transfers mit ein bisschen Fantasie tätigen und nicht in einem Preissegment Leute holen, die dann nicht die Leistung.
Jetzt mache ich mal hier den Friedensrichter. Ich bin einerseits bei Wolfi. Es ist nicht mehr wie in den 80er, 90er Jahren, wo du wirklich gesagt hast, du steigst mal ab, wie laut dann und dann resettest du dich. Dafür sind die finanziellen Unterschiede zu groß. Aber in einem hat Timo recht. Wenn sich VW entscheiden würde, trotzdem die Unterstützung da zu halten, hättest du sicher genug Kohle, um einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen und hochzugehen. Aber ein Abstieg kannst du...
Kohle verbrennst.
Ja, klar, Wahnsinn. Definitiv. Ja, ne? Aber es ist, da haben viele Misswirtschaft betrieben. Ja. Also mit der Kohle so dazustehen, das ist schon bedenklich.
Also das ist auch schon eine Kunst. Ne? Ja. Mit mit dem Umsatzvolumen. Wow.
Auf Umsatzvolumen reimt sich auf den Schmidtchen der Woche.
Schmidtchen der Woche.
Undaf-Volumen. Es ist das Dennis Undaf-Volumen. 18 Saisontore. Und ich in 23 Bundesligaspielen. Der schießt keine Elfmeter, ne? Harry schießt ja die Elfmeter. Der hat 31 Dinger gemacht. Was der da scored, ist unfassbar. Und man liest das eigentlich jede Woche und es ist normal, dass der trifft. Der hat jetzt 6 Spiele in Folge getroffen.
18 hat er, ne?
Ja, genau. Das ist ein unfassbar sympathischer Mensch. Wenn ich ein Interview von dem sehe, da will ich mir wieder Poster hinhängen zu Hause, weil ich den so gut finde. Wir wollen immer Typen und das ist immer so ein Gerede, wir wollen Typen und sowas. Aber wie der kommuniziert, wie er drauf ist, ich würde gerne mit dem ein Eis essen, in einer Mannschaft spielen und ein Poster von dem haben. Ist ein unglaublicher
Bierchen
Spieler.
Auch trinken.
Bierchen auch trinken.
Das ist eine Liebeserklärung. Ne?
Das ist eine Liebeserklärung.
Also das habe ich das letzte Mal... Unfassbar.
Wird 30 im Sommer. Guter Mann.
Ja, und vor allem das Geile ist ja trotzdem auch, das siehst du ja auch seinen Weg. Braunschweig 2, Metten, St. Gilloire, ja. Brighton, dann zum VfB. Er hat letztes Jahr mal durchgehangen, das haben wir auch angesprochen, aber jetzt habe ich das Gefühl, den kann überhaupt nichts aufhalten, weil das hier auch ein Instinktfußballer ist. Der macht sich keine große Platte, ja. Der trifft und trifft und trifft.
Und das Gute war schon, auch in der vergangenen Saison, der war ja dann erst verletzt, ne? Er hatte schon ein gewisses Alter. Also es ist nicht so 20 Supertalent, er schießt die Sterne vom Himmel und auf einmal fällt er in das erste Loch seiner Karriere. Ja. Sondern er hat alles gesehen. Er hat genug Löcher gesehen. Er hat eigentlich die meiste Zeit seiner Fußballkarriere damit verbracht, nicht Profi zu sein. Ja. Und das hat sich ja in den letzten 4-5 Jahren, hat sich das alles in so eine vielversprechende Richtung entwickelt. Deshalb kann er auch für sich die Sachen einsortieren, mit einem gewissen Alter, wie gesagt. Mhm. Und jetzt wird spannend und das ist ja dann quasi der Übertritt in Richtung Nationalmannschaft. Ist es stark? Bringt ihn das am Freitag in Basel gegen die Schweiz in die Startformation? Oder aber ist es Nick Woltemade? Oder aber ist es Kai Havertz? Oder aber ist es ganz was Wildes?
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten in der Nationalmannschaft, wie du es aufstellst. Wir haben eben mal gespielt, alle sind fit. Dann würde ich immer versuchen, Musiala, wenn er seine Form wieder erreicht, Wirtz und Havertz in die Startformation zu stellen. Dann könnte ich mir durchaus einen Havertz auch als verkappte Neun vorstellen. Aber jetzt, da wir ohne Musiala sprechen, würde ich einen Undaf, der so trifft, dem musst du doch jetzt dieses Selbstvertrauen weiterlaufen lassen, dass er auch im Länderspiel da ist.
Also du hast ja...
Ist für mich die Nummer 1 auf der 9.
Du hast 3 Kategorien, ne? Du hast den treffsichersten Stürmer, das ist Dennis Undaf. Du hast den talentiertesten Stürmer, das ist Kai Havertz. Und du hast den Stürmer, der dir die Quali gerettet hat. Das ist Nick Woltemade. Ja. Also zwischen 3 völlig gänzlich unterschiedliche Stürmertypen. Und jetzt bist du Nagelsmann und sagst,
ja, aber
wen nehmen wir denn?
Aber das Argument muss ja auch sein, weil er auch immer sagt, wer ist in Form, wer kann mit seinen Rollen.
Wenn du rein nach Form gehst.
Ja, und Nick Woltemade ist im Moment nicht in der Form der Hinrunde.
Genau.
Das ist gar nicht schlimm. Dem fährt natürlich trotzdem mit, aber es muss Dennis Undaf spielen.
Ja, wenn du nach Form gehst, jetzt, geht dann Undaf keinen Weg
ganz
vorbei.
Genau. Oder du sagst halt, du machst es mit dem Verkappten. Ich bin ja großer Havertz-Fan und finde, wird bei uns immer ein bisschen unterschätzt. Mit dem kannst du auch immer als Neuner spielen.
Ja. Ja. Ein Plädoyer für Dennis Undaf mit Abstrichen.
Kai Havertz.
Ja. Und Stiller und Führig jetzt nochmal.
Und trotzdem ist er so aus dem persönlichen Erleben jetzt für Julian Nagelsmann, ne? Der hat ja Woltemade schon ein bisschen was zu verdanken. Gerade als es darum ging, das sind Spiele, die müssen wir gewinnen. Nordirland und Luxemburg und so weiter. Da konnte er sich auf Woltemade verlassen.
Ja, und Stiller ist jetzt doch dabei. Ich finde dass er ein überragender Kicker ist.
Ja.
Die Frage ist, mit diesem Rollenverständnis, ne? Bist du 5-6 Wochen da und du hast das Gefühl, da läuft einer rum, der ist eigentlich dauernd damit am Hadern, dass er nicht spielt. Ich kann die Argumentation verstehen, aber ich finde Stiller,
ich finde halt nach dieser Pressekonferenz, wenn du genau so argumentierst, das ist keiner für mich, gerade für die erste Elf, und dann fällt einer weg, klar, brauchst du dann den Plan B, aber
Also ich finde, er hat sich auch sehr früh auf Goretzka festgelegt, was ich nicht ganz verstanden habe. Natürlich ist das Argument mit Kopfballstärke da, aber ich finde Pavlovic und Metscher im Moment eigentlich zum Beispiel besser. Metscher hat sich jetzt leider schwer verletzt. Ne?
Ja, und da nominiert danach Chris Führig. Mhm. Also als wollte er beim VfB was wieder gut machen. So, ja. So wirkt es, weil Wagnermann ist ja zum Beispiel auch dabei. Ja. Und der ist ja auch aufgrund von Verletzungen in den letzten Wochen kein Stammspieler gewesen.
So, jetzt muss ich mal fragen, wir haben noch 6 Minuten. Ja. Was haben wir noch? Marokko, Wagner der Woche und der Videotexttafel, ja, oder?
Also müssen wir jetzt kurz über Marokko sprechen. Genau. Das ist ein Wort eigentlich. Ne?
Skandalös, ne?
Wahnsinn.
Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel damals gesehen. Das war klar, wirklich Wahnsinn, weil man ja schon noch das Gefühl hatte, bei allem Respekt vor Marokko, die eine super WM gespielt haben, wir haben das gesehen, das Finale sollten sie eigentlich gewinnen. Also so hat der Schiedsrichter so ein bisschen auch gepfiffen. Dann waren die so erbost vom Senegal, 5 oder 6 Spieler haben den Platz verlassen, kamen wieder zurück, dieser arrogante Chip-Elfmeter von Diaz, und dann gewinnt der Senegal. Dann sagt eine Disziplinarkommission, ihr kriegt eine Strafe für Platz verlassen, aber Spiel zählt. Und 2 Monate später wird das revidiert. Und wenn ich mich an die Szenen erinnere, wie die Balljungen den senegalesischen Torwart, weil der sich seine Hände trocknen wollte, das Handtuch weggerissen haben. Also da muss ich sagen, das war auch keine gute Visitenkarte unbedingt. Und ich finde, jetzt nach 2 Monaten mit sowas zu kommen, wird diesem tollen Turnier, weil wir haben in Afrika tolle Nationalmannschaften, eigentlich nicht gerecht.
Es ist leider für den afrikanischen Fußball, es ist leider ganz bitter. Das muss man sagen. Diese Entscheidung ist wahrhaftig ganz bitter.
Ja.
Man hätte es jetzt auf sich beruhen lassen sollen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen sollen für das nächste Turnier. Das jetzt, das ist leider.
Der Senegal hat ja noch einmal beim CAS, glaube ich, jetzt Protest eingelegt. Ne? Ja. Und Guillet hat gesagt, wenn es denn so sein sollte, übergebe ich die Medaillen. Aber am Ende bleibt es doch auf jeden Fall ein fader Beigeschmack. Ja. Und ich finde, sportlich hat der Senegal dieses Spiel gewonnen im Gastgeberland Marokko. Also das jetzt zurückzunehmen, finde ich sehr, sehr schwierig.
4 Minuten noch.
Ach,
nee.
Wagner.
Randsport der Woche.
Randsport.
Randsport. Ja, da kannst du immer so.
Der Wagner der Woche.
Emma Eicher. Ich finde es Wahnsinn. Wir gucken ja bei Olympia immer auf die Medaillenzählen, aber die hat jetzt noch Chancen, vor den letzten beiden Rennen den Gesamtweltcup zu gewinnen gegen Michaela Schifrin. Ah. Also das finde ich sensationell. 2-mal Silber gewonnen bei Olympia. Auch wenn es Randsportarten sind, in Memoriam, Werner Lorand, Gott hab ihn selig. Also ich finde das mehr als bemerkenswert, und ihr wisst ja, ich möchte ab und zu auch andere Sportarten hier mal hinbringen. Ganz toll.
Wir schließen uns unserem Vorredner an, oder Wolf, was sagst du?
Ach. Ach.
Also heute muss man sagen. Ach, weißt du noch damals?
So, wir suchen den 23. März welches Jahres?
Hup, autofreie Sonntage, das ist 70er, 74, glaube ich.
Ganz genau, Ölkrise. 3 oder 74 war das, ich bin mit meinen Eltern über die Autobahn spaziert, über die A61.
Wuppertal mischt die Liga auf.
Ja, das war auch in den 70er Jahren, die haben damals den Europapokal erreicht, Anfang der 70er, ich glaube 74.
Vogel des Jahres, der Eisvogel. Alles zu wie kecke Koteletten.
Willy Brandt plant Israel-Reise. Willy Brandt ist zurückgetreten, 74, Affäre Guillaume, dann kam Helmut Schmidt. Ich sag 73 oder 74 und
23. Faxe 19, Juli 74. Hat auch gerade gelöst.
Wer?
Faxe Juli.
Aber auch da kam die Glanzparade schon um 19 Uhr und 20 Uhr direkt die Wiederholung. Ja, das da. Könnte auch ein Hinweis sein.
Liebes Grüße aus der Unterhose ist natürlich aus der Lederhose. Natürlich auch Wahnsinn.
Ja. Es war ein Film damals in dem Jahr.
Was würdest du sagen, Wolfi, 74 oder 73?
74.
Waren wir 74?
War die Bahamas, waren da unabhängig? 74? Waren die schon lange, die Bahamas. Es war 73 gesucht.
Ja, ich habe doch gesagt 73. War,
ja, klar, ja, okay. Ja, okay, ich war die falsche Fährte.
Ja. Aber ich war die falsche Fährte. Die Frage ist natürlich dann auch, welches sporthistorische Ereignis suchen wir? Das ist ja immer in der grünen Bahamas Schrift zu finden.
Braunschweig-Schalke aktuell. Jägermeister, war das die erste Trikotwerbung? Günter Mast, der Likör hier drauf, der Hirschkopf, erste Trikotwerbung.
Es war im März erstmals beim Spiel Braunschweig gegen Schalke, ein tolles 1:1 damals. Ja. Mir hat die Bilder angeguckt. Da gab es zum ersten Mal Trikotwerbung in der
Jägermeister.
Jägermeister. Hm? Ja, Jägermeister. Ja. Hubertus Hirsch, privat.
Gibt einen halben Punkt
von dir. Ja, nee, 74, nee, 73. Habe ich doch gesagt, 73, 74. Ja. Ich war die falsche Fan. Nee, ich habe aber richtig. Ja, aber du warst mit der Werbung, warst du gut.
Dankeschön.
Haben das aus der Community?
Viele. Faxe Juli, Lucci 509, Burnson Preston.
Wie sie alle heißen. Wenn man die A61 runterfährt zwischen den Ausfahrten Wehr, Nürburgring und Mendig, liegt rechts Bell.
Ja.
Der Ort auf der Höhe, da komme ich her. Ja. Und mit meinen Eltern bin ich auf diesem Abschnitt, sind wir zu Fuß über die Autobahn gegangen. Autofreier Sonntag durftest du.
Und er hatte im Garten die Jägermeister fahren.
Nein, ganz
die Wagners, geil. Guck mal, die Wagners sind zu Hause, die Jägermeister fahren.
Da weht dir immer schon die Rothose.
machst du nächste Woche wieder?
Es ist einfach geil, muss man ehrlich sagen.
Es ist wirklich toll.
Timo, das ist dein Ding, du hast das...
Und auch mit wie viel Liebe und wie pointiert.
Ja, wie gut.
Hier, Liebesgrüße aus der Unterhose.
Das ist
der berühmte Film.
Clip aus.
So, besser wird's nicht. Und das war die Glanzparade für diese Woche. Danke, Thomas Wagner. Danke, Timo Schmidt.
Jetzt müssen wir noch die Musik
schöne von... Bis zum nächsten. Und dann geht's nur über die Länderspiele und die Playoffs und so weiter. Und
jetzt müssen wir Zachi neu noch.
Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann. Rolf Fuß.